Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Udo Dahmen. Er gilt als Legende am Schlagzeug, spielte mit zahlreichen Größen der Rock- und Popwelt. Doch Udo Dahmen ist noch viel mehr. Er wirkte als Konzeptionist und langjähriger Kopf einer der renommiertesten Ausbildungsstätten für Kultur, der Popakademie Baden-Württemberg, die er über 2 Jahrzehnte als künstlerischer Geschäftsführer prägte. Nach dieser langen Ära war es 2023 Zeit für den wohlverdienten Ruhestand. Aber wie funktioniert eigentlich der einzigartige Spagat vom Musiker zum visionären Chef einer Hochschule? Und wie fühlt es sich an, nach so einer langen Zeit als Zugpferd einer Institution loszulassen? In der heutigen Folge tauchen wir tief in das Leben und Wirken von Udo Dahmen ein. Wir erkunden seinen Weg vom Beat zum Campus, rekonstruieren die Herausforderungen und Erfolge beim Aufbau der Popakademie und sprechen über die Kunst des Loslassens. Lieber Udo, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir am Bühneneingang bist.
Ja, ich freue mich sehr, am Bühneneingang zu sein. Das ist der Platz, an den ich hingehöre. Also,
ja, wo du auch schon oft warst, muss man sagen,
absolut,
oder?
Absolut, absolut.
Udo, für viele bist du der Drummer, der ja mit Größen wie Sting, Nina Hagen, Gianna Nannini gespielt hat. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, auf diese Zeit wirklich im Tourgeschäft als aktiver Musiker, was hat dich eigentlich ausgerechnet am Instrument Schlagzeug fasziniert? Gab es da irgendeinen prägenden Moment, der quasi Initiationsmoment war?
Kann man schon sagen, ja. Also ich habe ja sehr spät angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich war fast 16. Also mit heutigem Maßstab, in dem viele Musiker schon in ihren Nullerjahren, also irgendwo zwischen 3 und 10 beginnen, ist das sehr spät. Tatsächlich habe ich zuerst ein bisschen Gitarre gespielt und dann aber die Gitarre immer mehr als Schlaginstrument benutzt. Und auch in der Schule, meine Kameraden, war ein Gitarrist dabei und so, der sagt, du musst Schlagzeug spielen, weil das ist deins. Und irgendwie war das nicht der Antrieb von außen, sondern mein eigener, und habe dann mit knapp 16 begonnen, tatsächlich zum Abschluss 10. Jahr gab es dann ein Abschlusskonzert und da habe ich dann bereits gespielt. Also da war ich vielleicht gerade 3 Monate dabei. Und dann ging das sehr, sehr schnell. In den ersten 2 Jahren habe ich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gespielt und mit 18 in meiner Heimatstadt dann in Aachen eine Band gegründet, die sehr schnell sehr bekannt wurde. Rufus Zufall, eine der Krautrock-Bands, mit der wir dann auch 2 Alben aufgenommen haben. Und da war ich gerade 18 und habe dann angefangen, Musik zu studieren im Nachgang. Und für mich war das alles ganz normal und stringent. Aber wenn ich das jetzt so in der Rückschau betrachte, war das anscheinend nicht so normal. Möglicherweise spielte Talent da eine Rolle.
Okay, lass uns auch mal zurückgehen in diese Zeit als 18-Jähriger oder dann auch als 20-Jähriger oder in deinen 20ern, wo du ja wirklich so ein bisschen im Auge des Hurricanes warst. Also du warst ja viel auf Tour, hast auch viele Studioproduktionen gemacht, hast so ein Rock'n'Roller-Leben wahrscheinlich geführt. Wie darf man sich das vorstellen? Ist das so mythenbehaftet, wie das oft erzählt wird? War das mehr ein Hochleistungssport, weil du warst ja an den Trommeln, das heißt, du hast physisch extrem hart gearbeitet?
Ja, also das eine ist ja, in welcher Zeit haben wir damals gelebt? Ja, das war Anfang der 70er beziehungsweise Ende der 60er, 69, das erste Album. Und das heißt, ich habe in der Zeit auch selber als Fan ganz viele Konzerte besucht, Festivals besucht. Ich habe wirklich Pink Floyd in der Gründerzeit gesehen, Jimi Hendrix, die Rolling Stones auf ihrer zweiten Deutschland-Tour 1967 und so weiter. Ich könnte jetzt ganz viele Namen sagen. Das hat mich natürlich beflügelt. Und dazu kam, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, in der die jüngste Generation, zu der ich ja damals auch gehörte, sich sehr einig war darin, was wir richtig finden und was nicht. Also der Vietnamkrieg war es ganz sicher nicht für uns. Es war auch die gesamte Hippie-Bewegung, die Post-Hippie-Bewegung war sich mit ihren musikalischen Vorbildern sehr einig darin, wie die Welt aussehen soll in Zukunft. Und diese Generation hat natürlich dann auch sehr stark daran mitgewirkt. Für mich persönlich war es eine Zeit und ganz vieler Überbrückungen, Rückungen, kann man sagen, weil ich gleichzeitig in Bands gespielt habe, klassisches Schlagzeug studiert habe, weil damals gab es noch keine Pop Academy und auch keine Jazz-Ausbildung, all das war nicht möglich. Also ich wollte aber mehr wissen, habe klassisches Schlagzeug gespielt und habe 4 Spielzeiten tatsächlich im städtischen Orchester in meiner Heimatstadt als Aushilfe gespielt durch meinen Schlagzeuglehrer, der Prinzipal, der erste Schlagzeuger im Orchester war in Aachen. Und und das war ein echter Spagat, weil ich gleichzeitig mit verschiedenen Bands gespielt habe in dieser Zeit und dann mich irgendwann etwas später entschlossen habe, nach Hamburg zu gehen. Erst Aachen, später Köln an der Hochschule hinter mir zu lassen und um in Hamburg weiterzumachen. Und bereits in Köln habe ich mit ganz vielen Leuten gespielt. Markus Stockhausen hatte eine Band damals. Da war ich der Sub, der zweite Schlagzeuger in der Band. Und da waren ganz viele Leute dabei, die in meinem Semester oder drunter oder drüber studiert haben, deren Namen man bis zum heutigen Tage als Musikerinnen und Musiker kennt.
Deine Geschichte oder die Geschichten, die du erzählst, die ähneln sehr stark auch den Geschichten von Musikerpersönlichkeiten, die ich zum Beispiel aus Wien kenne, von Thomas Rabic, dem ehemaligen Bandleader von Falco, von Hansi Lang, der so eine Ikone des New Wave, aber auch schon in den 70ern gewirkt hat. Wie darf man sich das vorstellen? War das so eine Community, wo sich alle gekannt haben, also wo die Durchlässigkeit zwischen den Bands sehr groß war, oder waren das eher so hermetisch abgeriegelte Blasen und Untersubkulturen?
Ja, das ist nicht vergleichbar mit der Situation heute, wo wir einfach erstens so Genrezuschreibungen kennen und das Genrezuschreibung heißt nicht immer musikalisch, aber auch weltanschaulich, aber auch vom äußeren Habitus agiert man auf eine bestimmte Weise. Das gab es in der Form nicht. Ja, wir waren alle mehr oder weniger Hippies, hatten lange Haare und die entsprechenden Klamotten, aber die Szenerien waren sehr, sehr durchlässig. Und alle waren auch sehr neugierig, Dinge zu erfahren, sowohl aus dem Jazzbereich, als auch aus der Klassik, als auch aus der Popmusik, auch aus der neuen Musik. Anders wäre es nie vorstellbar gewesen, dass bestimmte Musiken entstehen, wie Kraftwerk damals zum Beispiel oder Can oder später meine eigene spätere Band Kran, die eben alle eigentlich eine Fusion aus unterschiedlichsten Stilzusammenhängen sind, die es bis dahin so nie gegeben hat. Das heißt, die Offenheit auch zwischen den Menschen war groß und ich erinnere mich, ich bin in meinem Club, in den ich immer ging, in Aachen gegangen mit 18. Und da kam der Bassist der Stadt, also der beste Bassist, auf mich zu, irgendwann Anfang August 69 muss das gewesen sein, du spielst doch Schlagzeug, kannst du heute Abend bei uns einsteigen? Das war eine Band, die ähnlich wie Amondyl so improvisatorisch gearbeitet hat. Und dann habe ich da mitgespielt und den ganzen Monat, jeden Abend haben wir gespielt, einen Monat lang und dann gleich auf dem Jazz-Festival, Jazz Bilsen in Belgien, gespielt. Und das war eigentlich ganz normal und ganz viele Dinge sind daraus entstanden.
Wie darf man sich das mit den Gagen vorstellen? Hat man da Abendgage gekriegt? War das eine Pauschale? Ist man in Naturalien bezahlt worden? Wie hat das funktioniert?
Also in dem Fall war es so, dass wir alle das aus Spaß gemacht haben. Wir waren alle auch gut befreundet mit dem Clubbesitzer. Wir konnten da proben. Da gab es im Keller einen Raum, in dem wir proben konnten. Das war dann einfach so. Und wir haben immer was zu trinken gekriegt. Und dann haben wir gespielt. Erstmal für uns und dann später dann auch sind neue Bands entstanden, die wurden dann aber tatsächlich entlohnt. Also es wurden Gagen bezahlt. Die waren natürlich nicht besonders hoch, aber heute würde man sich manchmal freuen, wenn man dann 100 Euro am Abend kriegt. Und das war damals in D-Mark dann eben so das entsprechende Äquivalent.
Ich frage dich deshalb so genau aus, du entschuldigst, weil wir hier ja in Mannheim sitzen und aufnehmen, wo du ja die letzten zwei Jahrzehnte, mehr als zwei Jahrzehnte sehr intensiv gewirkt hast. Und es da oft die Diskussion gibt, was macht denn eine Musikstadt aus? Und oft kommt dann eben, ja, es braucht oder bräuchte dieses Grundrauschen, also diese völlig selbstverständliche Vermischung von Clubs, Musikerinnen, Proben, Auftreten, Publikum, also all diese Dinge, die du erzählst. Und man muss auch ehrlich sagen, diese Debatte ist nicht Mannheim-spezifisch, sondern das wird in ganz vielen Städten so diskutiert. Mhm. Jetzt in der Rückschau, was glaubst du, was braucht es denn, dass genau solche Räume entstehen?
Ja, also im Kern braucht es erstmal diese Musikerinnen und Musiker, die Bereitschaft haben, sich miteinander zu beschäftigen und die auch die Offenheit mitbringen, sich an Neuem zu erproben, gemeinsam. Das ist ein Thema. Dann das nächste Thema ist, dass es dann auch Plattformen braucht, Clubs zum Beispiel, in denen die Dinge aufgeführt werden können und auch Clubs, in denen nicht von vornherein immer alles auf die Waagschale gelegt wird, dass es jetzt eine Perspektive haben muss, sondern der Augenblick zählt und das, was da entsteht, zählt. Diese Offenheit muss entstehen können, hängt aber immer mit den Akteuren zusammen, die hoffentlich dann auch so miteinander arbeiten und umgehen können.
Lässt sich aber ganz schwer am Reißbrett entwerfen, oder?
Ja, also ich will es jetzt mal andersrum sagen. Die Pop-Akademie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil mir von Anfang an auch bei der Gründung das genau vorgeschwebt hat, dass eine sehr große Freiheit, Offenheit bestehen muss und dass die Entscheidung, was und wie Musik gespielt wird, bei den Akteuren liegt und nicht bei einer übergeordneten Stelle. Ein praktisches Beispiel ist ja das, dass wir in der Pop-Akademie ausschließlich eigene Musik machen. Also es gibt keine Bandklasse, wo man erstmal alle R&B-Titel lernt, um dann Jimi Hendrix zu spielen und danach vielleicht ein paar Hardrock-Titel und dann zum Punk und so weiter historisch sich vorarbeitet. All das gibt es nicht, sondern entscheidend ist die eigene Musik, die eigene Produktion, das Miteinander, vor allen Dingen aber auch das Kennenlernen am wesentlichen Anfang. Im Studium, dafür gab es und gibt es bis zum heutigen Tage ein System, das innerhalb von 3 Tagen jede, die beginnt zu studieren im künstlerischen Bereich, mindestens 1 Stunde mit jedem in einem Raum war.
Du hast mir elegant, da merkt man auch, du bist Podcast erfahren, die Rutsche gelegt. Wir sind schon beim Thema Bildung, Ausbildung. Der Umstand, dass Musik und Musikerinnen in Austausch sind mit dem Bildungssystem, das ist ja an und für sich nichts Ungewöhnliches. Ich habe tatsächlich viele MusikerInnen-Freunde und da ist es aber so, dass die gerne Vollzeit-MusikerInnen wären, aber um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in Musikschulen unterrichten, in normalen Schulen, privat und so weiter und so fort. Nun hast du ja das Leben gehabt, von dem die träumen, nämlich du warst auf Tour, du warst in Bands, du hast Studioproduktionen gespielt, du warst ausgelastet mit dem Thema und hast umgekehrt dich dann trotzdem begonnen, mit dem Ausbildungsbetrieb zu befassen. Gab es da einen speziellen Grund, wie das kam?
Das war für mich immer ein ganz entscheidendes Thema, von Anfang an ehrlich gesagt, weil nachdem ich ungefähr 2-3 Jahre gespielt habe, kamen die ersten zu mir, die gesagt haben, kannst du mir mal was zeigen? Und da habe ich gedacht, ich hatte keine Ahnung. Nach meiner Meinung, ich habe keine Ahnung. Und ich dachte, ja, das kann ich doch machen. Und habe das erstmal einfach so gemacht und habe dann festgestellt, na, da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen Geld dafür nehmen, damit es auch eine Wertigkeit erhält. Und das hat mich dann begleitet. Und ich habe während dieses Prozesses gemerkt, dass mir das Spaß macht, Dinge zu vermitteln. Nicht nur, um sie zu vermitteln und möglicherweise ein gewisses Grundrauschen finanziell herzustellen, sondern vor allen Dingen, weil ich dabei alle Dinge, die ich selber gelernt habe, nochmal reflektiere, hinterfrage und möglicherweise auch für mich in eine bessere Form bringe. Das ist ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist, Dinge eben auch zu vermitteln, um die eigene Kunst voranzutreiben. Und von daher war das für mich nie eine Frage. Ich habe es eigentlich immer gemacht. Es gab natürlich Zeiten, in denen ich sehr intensiv auf Tour war oder in Studios, in denen ich nicht so viel unterrichten konnte oder auch gar nicht mehr eine Zeit lang. Aber das hat mich trotzdem immer begleitet und dann auf andere Weise begleitet als in der allerersten Phase, in der ich eben auch Schüler hatte, die dann jede Woche zu mir kamen.
Damit ist geklärt sozusagen der Schritt vom Musiker und vom Drummer zum Musiklehrer und Drumlehrer. Aber du bist ja dann noch einen Schritt weiter gegangen. Das heißt, du hast nicht nur Musik vermittelt, sondern du hast dich ja ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch wirklich mit Strukturen auseinandergesetzt, mit der Art und Weise, wie Ausbildung strukturell funktionieren kann. Was war da der Auslöser? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich muss einen Schultypus neuer Art finden? Oder was war der Ausgangspunkt?
Nein. Also da muss ich einen kleinen Moment ausholen. Also zu Beginn war es eben dieses, kannst du mir was zeigen? Im nächsten Schritt habe ich dann selber sehr viel geübt, sehr viel gearbeitet, A, durch mein Studium im klassischen Zusammenhang. Und darüber hinaus natürlich dann aber auch für mich, vor allen Dingen am Drumset, also nicht in der klassischen Perkussion, und habe da dann eben auch Phasen gehabt, 2-3 Jahre ungefähr, in denen ich wirklich jeden Tag bis zu 12 Stunden geübt habe und sehr, sehr viel über mich erfahren habe und sehr viel einfach an unterschiedlichsten Zusammenhängen gearbeitet habe und in der Zeit auch verschiedene Workshops besucht und war unter anderem in Paris bei Dante Agostini mal ein paar Monate, bin ich jeden Monat hingefahren von Aachen aus, ist nicht ganz so weit. Heute ist es natürlich viel komfortabler, wenn man in 3 Stunden nach Paris fährt. Damals waren es noch 5 oder 6, aber wir sind da immer zu dritt einen Tag hingefahren, dann am nächsten Tag den ganzen Tag Unterricht gehabt. Und da habe ich wahnsinnig viel von profitiert. Dante Agostini ist einer der bekannten Schlagzeugpädagogen für Drumset. Hat, ich weiß nicht, mittlerweile, glaube ich, 36 Schulwerke veröffentlicht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil es auch sehr systematisch war. Daraufhin und zur gleichen Zeit haben wir eine Schlagzeugschule gegründet in Hamburg mit 2 Freunden, Dionys Kube, Stefan Krämer, also waren auch Kollegen aus Aachen. Wir sind alle nach Hamburg gezogen oder 2 von 3, Dionys und ich, und haben diese Schlagzeugschule parallel gegründet, weil wir gedacht haben, sowas wie Dante in Paris, das kriegen wir in Hamburg auch hin. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich konnte nur einen Tag unterrichten, weil ich habe als Studioschlagzeuger gearbeitet. Ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht mehr investieren wollte und konnte als einen Tag. Es war immer der Mittwoch. So ab 3 Uhr bis abends um 10. Und da hatte ich hatte ungefähr 25 Schüler. Man kann es schon mathematisch nachrechnen in 3er-Gruppen, weil anders geht das dann nicht. Und das hat sehr gut funktioniert und die Schule war ungefähr nach einem Jahr ausgebucht. Das heißt, wir hatten Wartelisten, wir konnten nicht mehr Leute nehmen. Und das war ein Auslöser, weil wir da festgestellt haben, das funktioniert, auch strukturell und so weiter. Und haben dann neben den anfänglichen 1-2 Räumen dann noch einen 3. dazu gemietet und so weiter, dass es sehr schnell sehr groß wurde.
Das heißt, du musstest dich dann zu diesem Zeitpunkt mit Themen wie Didaktik, mit Schulverwaltung, mit Organisation, mit Raumdisposition, mit Marketing auseinandersetzen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt uns da kurz einen kleinen Einblick in dein Seelenleben gewährst, wie waren da zu der Zeit deine Wertigkeiten in dir drinnen? Was hat für dich oberste Priorität gehabt? Hast du dir damals gedacht, na, im Kern möchte ich einer Band angehören, die jetzt die nächsten 15 Jahre nur Stadiontourneen spielt? Oder hast du dir gedacht, na, das ist es gar nicht. Ich bin da auf einer Fährte mit der Schule, die eigentlich mir noch mehr entspricht.
Das eine und das andere ist richtig. Nicht nur zwei, sondern mehrere Seelen schlagen in meiner Brust. Also, um es kurz zu erläutern, das eine war, als wir diese Schule gegründet haben, da hatte ich meine Band, die in der ich mich extrem wohlgefühlt habe, nämlich Kran, also eine der frühen deutschen, heute würde man sagen Krautrock-Bands, aber es war es gar nicht so, weil es war mehr ein Fusion-Mix aus Popmusik, aus Rockmusik, aus Jazz und so weiter und auch Ideen aus der arabischen Musik zum Beispiel oder indischen Musik. Naja, also und die hatte ich da schon und habe mit denen schon gespielt. Also da war dann auch schon ein gewisser Hintergrund, auf dem ich dann auch diese Schule gegründet habe. Gleichzeitig habe ich sehr viel Studioarbeit gemacht für Gott und die Welt in der Zeit. Das reicht dann bis zu Inga Rumpf, mit der ich dann auch auf Tour gegangen bin, oder zu Achim Reichel mit mehreren Alben und mit Eberhard Schöner und in dem Zusammenhang Münchner Dirigent, dann auch die Arbeit mit Sting oder Gianna Nannini oder Nina Hagen oder Gary Brooker von Procol Harum und so weiter, weil ich der Schlagzeuger in der Band von Eberhard Schöner war und er all die Leute kannte und die mit ihm zusammengearbeitet haben, auch in größeren Events. So, das ist so der eine Zusammenhang. Der andere ist der, und das ist bei mir durchaus ein Thema, ich finde Struktur und Strukturzusammenhänge interessant vor dem Hintergrund, um dann so eine Einrichtung wie eine solche Schlagzeugschule oder später die Studiengänge, an denen ich beteiligt war, auch so zu strukturieren, dass es wirklich funktionieren kann. Weil es gab in einer gewissen Phase immer ganz viele Menschen, gerade bei Popmusik oder Rockmusik oder Punk oder Hip-Hop später, die alle behauptet haben, sowas kann man nicht unterrichten, das kann man entweder oder nicht. Und vor dem Hintergrund geht das nicht. Und ich wollte immer beweisen, dass es doch geht. Dazu muss man meinen gesamten Hintergrund kennen. Ich bin Arbeiterkind, komme aus einer Arbeiterfamilie, in der natürlich Musik kein Beruf ist. Mhm. Beruf ist, wenn man mal locht und abends nach Haus kommt und kaputt ist. Mhm. Und dafür im Monat ein gewisses Salär auf dem Konto hat, aber doch nicht Musik. Das kann man in seiner Freizeit machen. Gilt, glaube ich, für manche gutbürgerliche Zusammenhänge auch. Und für mich war von Anfang an klar, passt mal auf, ich werde euch das beweisen, dass es doch geht. Und hier spielt aber etwas anderes als Beweis eine Rolle, nämlich, dass ich glaube, dass unter bestimmten Bedingungen das, was eine Szene ausmacht, an Freiheit, an freigeistiger Entwicklung, an prozesshaften Arbeiten und eben auch an Identifikation und Identität als Künstler, dass dieses in bestimmten Zusammenhängen erreichbar ist. Für mich war das Vorbild immer das Bauhaus zum Beispiel oder generell eine eher künstlerische Hochschule, die wahrscheinlich im bildenden Bereich, im Filmbereich angesiedelt ist, weil Popmusik eigentlich da viel mehr Analogien aufweist als mit den klassischen Musikhochschulen, die sehr verschult sind und sehr klar an einem ganz bestimmten Aufführungsideal sich orientiert haben, das im Wesentlichen im 19. Jahrhundert liegt.
Nun hattest du in Hamburg eine erfolgreiche Schlagzeugschule und du hattest diese Karriere. Wie darf man sich dann den Brückenschlag nach Mannheim vorstellen? Was war zuerst da, die Beziehung zu Mannheim oder das vage Projekt einer Popakademie, von der ja von Anfang an gar nicht festgestanden ist, dass die in Mannheim sein wird? Kannst du ein bisschen erzählen, wie war da die Genese?
Auch da muss man ein bisschen länger denken. Als Musiker hatte ich seit den 80er Jahren immer eine Beziehung zu Mannheim. Auf der einen Seite durch Musikerinnen und Musiker, die hier ansässig waren, auch damals Bands, die hier waren. und mit denen ich losen Kontakt hatte. Zum Zweiten durch die Bands, mit denen ich selbst getourt bin. Und die Plätze in Mannheim waren legendär. Also die alte Feuerwache, in der alten Feuerwache habe ich zum ersten Mal gespielt, 1974. Da war sie besetzt noch. Und da war die Bühne auf der anderen Seite und die Türen waren aus, war ein freies Konzert. Ich habe damals in der Band von Bill Ramsey gespielt und wir haben da, ich weiß nicht, was ich sogar für Benefit, also einfach um die zu unterstützen, gespielt. Und mir hat das immer sehr gefallen, die Art und Weise, wie die Mannheimer mit sich selbst, mit ihrem künstlerischen Zusammenhängen und auch die Stadt selber, ja, die Bürger, aber auch die Obrigkeit mit der Kunst umgegangen ist. Das hat mir imponiert auch und das Publikum war auch immer entsprechend. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass natürlich die Pop-Akademie auch in dem Zusammenhang eine längere Vorgeschichte hatte. Also wir haben Anfang der 80er parallel zu der Schlagzeugschule, die wir gegründet haben, 1980, gab es den Spielraum, der damals von der Kulturbehörde in Hamburg eingesetzt wurde als Workshop für Musikerinnen und Musiker. Und bereits damals gab es über 1200 Bands in Hamburg. Und da tauchten dann viele auf. Ich war eingeladen als Dozierender in der Zeit, wir als Schlagzeugschule vor allen Dingen haben dort den Schlagzeugunterricht gemacht. Es ging 2 Jahre. Und dann war ab 82, 83 an der Hochschule für Musik durch Professor Dr. Hermann Raue, den damaligen Präsidenten der Musikhochschule, erfunden. Der Popkurs, damals noch als Modellversuch, Kontaktstudiengang Popularmusik. Und ich selber wurde dann 83 im Sommer gefragt, ob ich als Dozierender dabei sein wollte. Also ich war nicht von Anfang an dabei. Da war mein Kollege Gary Brown, der Schlagzeuger damals mit Stanley Clark, heute mit Stevie Wonder und etlichen anderen. Der war in der Stadt und der hat das gemacht am Anfang. Ich habe es von ihm dann übernommen und war von da an 20 Jahre Dozierender, davon die ersten 10 Jahre ausschließlich als Dozierender oder hauptsächlich, aber auch von Anfang an in der Struktur, die nächsten 10 Jahre als Sprecher des Kontaktstudiengangs, Popkurs. Und wir haben da natürlich sehr, sehr viele sehr bekannte Musiker unterstützen dürfen oder später bekannte Musiker, die in den unterschiedlichsten Band- und Bandzusammenhängen gespielt haben, die da auftauchen. Da haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht, wie man sowas macht. Modellversuch auch deshalb, weil wir uns auch von Anfang an auf die Fahnen geschrieben haben, Dinge auszuprobieren, wie die funktionieren können, sowohl was die Studieninhalte anbetraf, aber auch was die Rahmenbedingungen anbetraf, wie man das machen kann. Es war ein 2x3-wöchiger Zertifikatsstudienbereich, also deswegen Kontaktstudiengang. Das ist bis zum heutigen Tage so. Und der gab uns aber den Raum, auch den Spielraum, Dinge auszuprobieren. Das war sehr, sehr hilfreich und war auch sehr, sehr erfolgreich bis zum heutigen Tage. Und parallel dazu habe ich an der kleinen Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl ab 1994 einen Studiengang aufgebaut, Rock, Pop, Jazz, aber mit dem Schwerpunkt Rock und Popmusik und nicht Jazz, sondern eben genau umgekehrt, weil ich auch immer gesehen habe, dass der gesamte Popbereich völlig andere Ausbildungsmodelle braucht als der Jazzbereich. Interessant ist, dass in Hamburg zum Beispiel der Leiter des gesamten Bereichs inklusive Jazz war Dieter Glawischnik, der ja vorher in Graz diesen Jazzstudiengang mit aufgebaut hat und der dann nach Hamburg kam, um dort auch die Big Band zu leiten und wir auch sehr kollegial miteinander umgehen konnten. Er war quasi mein Vorgesetzter. Und wir haben aber immer klar machen können, wir machen Popmusik und wir wollen genau das und wir werden nicht anfangen, das Jazz-Ideal als Teil dieser Denke zu implizieren. Und das war ein Teil. So, die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl habe ich 10 Jahre mit aufgebaut, also 1994 bis 2003, knapp 10 Jahre. Und da haben wir dann sehr viele Dinge sehr nah am Behördenzusammenhang strukturieren wollen. Müssen wäre das falsche Wort dafür, weil da ja bestimmte Voraussetzungen dazu da sind, was für Prüfungsabschlüsse und so weiter passieren müssen.
Ich verstehe, das heißt, zu diesem Zeitpunkt, also an diesem Modellprojekt in Dinkelsbühl, ist erstmals auch ein größeres Gefühl dafür entstanden, wie muss ich mit Politik, mit Verwaltung, mit Behörden umgehen, dass ich eine Ausbildung mit öffentlicher Anerkennung auf den Weg bringen kann. Ne?
Das war vorher schon, also an der im Popkurs, also Kontaktstudiengang Popularmusik, da haben wir, da war ich eben von Anfang an auch im Konzil der Hochschule, war auch Teil des Fachbeirates und so weiter. Also alle die Gremien, die hochschulintern eine große Rolle spielen, und habe dann auch bereits mit Senatoren in Hamburg darüber gesprochen, ob man nicht mal sowas aufbauen könnte in Hamburg. Das ist leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, weil man sich das wohl nicht so hat vorstellen können, wie das dann sein könnte. Und ich kann mich aber erinnern, dass ich 1985 das erste Papier für eine Konzeption entsprechend der Popakademie gebaut habe.
Das heißt im Klartext 18 Jahre, bevor die Popakademie tatsächlich dann realisiert wurde in Mannheim, hast du schon die ersten konzeptionellen Grundzüge einer Hochschule mit so einem Zuschnitt gehabt. Und wie kam es dann dazu, dass Mannheim Popakademie und du ein Match geworden sind?
Ja, da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen ist hier in Mannheim damals im Lagerhaus eine Musikschule entstanden, erstmal ein Club damals. Willi Breitner war da derjenige und Markus Sprengler. Und der Markus war Studierender im Popkurs, im Kontaktstudiengang Popularmusik, der dann sagte, du musst dringend mal kommen nach Mannheim und wir müssen einfach mal über bestimmte Dinge nachdenken, wie man das möglicherweise hier machen kann. Damals noch völlig als private Initiative.
Kurz zur Erklärung für die HörerInnen. Markus Sprengler ist ein hier ansässiger Musiker, also hier in Mannheim ansässiger Musiker, der dann auch der erste Popbeauftragte Deutschlands war, wenn ich mich da richtig erinnere. Später auch politisch aktiv war. Genau.
Und in dem Mix lebt er bis zum heutigen Tage. Wir sind nach wie vor auch befreundet. Also, und damals war es eben so, dass ich hergekommen bin und dann gesehen habe, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten da wären, und habe dafür gesorgt, dass die Schule Instrumente hatte. Das konnte ich durch meine Verbindung, um eben dann auch etwas aufzubauen, was nicht dem normalen Modell entsprach. So, parallel dazu kam die damalige Rockstiftung Baden-Württemberg, die damals als Konstrukt zwischen SWR und dem Land Baden-Württemberg gegründet wurde mit ihrem Geschäftsführer Dirk Metzger, und haben mich dann gebeten, ob ich bei ihrer Gründung der Bandpool war zum Beispiel ein Outlet, das existiert bis heute, der Bandpool als Teil der Popakademie, ob ich für die Bands, die dort dabei sind, Workshops machen könnte. Das habe ich getan und wurde dann in der Phase zu einem der wichtigsten Dozierenden und zum Chief Coach für den Zusammenhang. Wir haben sehr viele Dinge zusammen entwickelt. Und das war im Grunde so der erste Schritt zu dem, was dann Popakademie später werden sollte im Kern. Und manche Dinge davon sind bis zum heutigen Tag in der Popakademie erhalten. Und Dirk Metzger als Visionär damals hatte daran sehr großen Anteil.
Das ist ein interessanter Punkt, weil da spielt auch was rein, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Es wird nämlich immer mehr klar, dieses Projekt einer Hochschule für Popmusik, das war also nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen irgendwo auf einem kulturpolitischen Schreibtisch entstanden ist, gebaut wurde, ausgeschrieben wurde, du hast dich beworben darauf und bist dann Leiter geworden, sondern das war eigentlich ein extrem langwieriger, komplex verkeilter und verstrickter Prozess, der dann schließlich, ich glaube, 2003 erfolgreich war. Wie kam es dann eigentlich zur Gründung? Hast du dann ein Konzeptpapier vorgelegt oder war es so, dass jemand gesagt hat, lieber Udo Dahmen, jetzt wollen wir den Sack zumachen, wollen so eine Hochschule gründen. Wir haben gehört, Sie haben da schon was im Köcher. Würden Sie uns das bitte zur Verfügung stellen und mit uns gründen?
Ja, das war nicht so einfach. Also im Kern, da ist manches Wahre dran, aber tatsächlich ist es ein bisschen anders gelaufen. Also seit 98, 99 bestand dann diese Rock-Stiftung Baden-Württemberg und wir haben gemeinsam nicht nur diese Workshops gemacht, den Bandpool gegründet damals mit jeweils 5 Bands. Da war Die Happy dabei, damals Revolverheld und viele, viele andere. Also wirklich in dieser ersten Phase auch schon sehr erfolgreich. Und haben im Wesentlichen erstmal beim SWR gearbeitet, in deren Hörspielstudio zum Beispiel mit den Bands und gab über das Jahr verteilt mehrere Workshops, Workshop-Wochenenden, Konzerte und dann eben auch Branchen-Meetings, die gegründet wurden für die Branche, wo man sich 1 bis 2 Tage getroffen hat, einmal im Jahr. Daraus erwuchs dann die Idee, man könnte doch überlegen, mehr daraus zu entwickeln. Und ich hatte natürlich Dinge im Köcher, das ist richtig, auch Papiere bereits, die vorgedacht waren, die natürlich vieles beinhalten, was andere Leute auch schon gedacht haben. Aber ich hatte es schon mal aufgeschrieben. Und darüber haben wir geredet. Und das hat einen grundsätzlichen Prozess erstmal in Gange gesetzt. Damals mit eben dann mit Hilfe derer, die alle auch in der Politik dabei waren. Peter Kurz ist hier auf alle Fälle zu nennen, der damals Kulturbürgermeister der Stadt war und der ein großes Interesse natürlich hatte. Und auf der einen Seite und dann beim Land eben auf der anderen Seite entsprechend. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Land damals 6 Hearings gemacht mit jeweils 8 bis 12 Experten zu unterschiedlichen Bereichen. Musik und Bildung, Popmusik und Bildung, Musik und Wirtschaft, Musik und Infrastruktur und so weiter und so fort. Alle diese Themen und haben die Ergebnisse daraus damals auch aus den Hearings an einem Papier zusammengefasst, dass 85 Seiten hatte und das bis zum heutigen Tag auch im Netz abrufbar ist. Ja, und da war ein Kapitel Popakademie und Hochschulausbildung und andere Kapitel aber auch zur Infrastruktur und so weiter. Und das war die Grundlage für die Entwicklung. Leider, als das Papier fertig war, war 9/11. Das Papier war im September genau fertig und dann war 9/11, wir hätten es eigentlich da veröffentlichen können, 2001. Das hat dazu geführt, dass wir erst nochmal haben abwarten müssen, weil alle sagten, jetzt brauchst du mit so einem Papier nicht zu kommen. Die Probleme sind gerade ganz andere, die wir alle haben, weil ja keiner wusste, was sich daraus entwickelt.
Das ist aber ein interessanter Punkt. Wir nehmen ja hier gerade im Juli 2025 auf und es ist so ein bisschen eine Erinnerung daran, dass wir ja schon eigentlich als Gesellschaft ein bisschen krisenerprobt sind mit allen Konsequenzen, nämlich dass es Weltereignisse gibt, wo plötzlich alles stillsteht und tatsächlich der Umstand, dass in 2 Hochhäuser in New York Terroristen reinfliegen, dazu führt, dass eine Pop-Hochschule oder die Vorarbeiten zu einer Pop-Hochschule nicht veröffentlicht werden, weil jeder sagt, kein Mensch hat im Moment einen Nerv dafür. Überall liegen die Nerven blank und niemand interessiert sich für sowas, ne?
Genau. Und das war damals der Fall in dem Augenblick. Und das heißt, wir haben dann nochmal ein Jahr abgewartet, haben das Papier nochmals überarbeitet und sind dann im Herbst 2002 tatsächlich in die Öffentlichkeit gekommen. Der damalige Staatsminister Christoph Palmer, der von Anfang an eben auch initiativ das kanalisiert hat und das in Gange gebracht hat, sehr aktiv, muss man sagen, der da ganz großes Verdienst hat, hat von Anfang an eben auch mit verschiedenen Menschen ständig Kontakt gehabt, mit uns natürlich, aber auch mit der Szene, aber auch im politischen Raum, aber auch mit Peter Kurz und so weiter. Und irgendwann verdichtete sich das dann auch, dass das Thema in Mannheim richtig und gut angesiedelt ist.
Kurz zur Einordnung für alle Nicht-Mannheimerinnen. Peter Kurz war 16 Jahre dann Oberbürgermeister in Mannheim und eben davor Kulturbürgermeister, eben genau in der Zeit, in der diese Geschichte passiert ist. Peter Kurz wird übrigens auch zu Gast sein im Bühneneingang, ein kleines Apropos, oder beziehungsweise ein Spoiler. Jetzt gibt's für mich hier einen interessanten Punkt, weil am Bühneneingang besprechen wir immer wieder kulturpolitische Tangenten.
Mhm.
Und du erzählst jetzt von zwei Kräften, die auf dich einwirken, nämlich eine landespolitische Ebene, Baden-Württemberg, also eine engagierte Landespolitik, die sagt, das ist ein gutes Projekt, und eine engagierte Kommunalpolitik in Mannheim, einer Stadt in Baden-Württemberg, einer mittelgroßen Stadt. Ich habe die zweitgrößte jetzt wieder, hat wieder Karlsruhe überholt, die sich darum bemüht. Ich habe mal gehört, gerüchteweise, es stand Spitze auf Knopf, dass die Popakademie nicht vielleicht dann doch nach Stuttgart hätte kommen sollen. Kannst du das bestätigen?
Ja, also beworben haben sich damals weitere Städte. Stuttgart natürlich ganz weit vorne, weil viele Menschen haben gesagt, ja, das ist doch Landeshauptstadt und das ist natürlich die größere Stadt und größere Zentrumswirkung und so weiter. Es muss also nach Stuttgart. Aber damals war es so, dass Karlsruhe und Freiburg auch durchaus gewichtige Argumente hatten. In Freiburg die Jazz- und Rockschule, die eben viele Jahre vorher als private Einrichtung mit kommunaler Unterstützung gearbeitet hat, sehr erfolgreich. Und in Karlsruhe einfach die Veränderung des Schlachthofes zu einem kulturellen Bereich. Das war zur gleichen Zeit im Schwange im Grunde. Mannheim hatte damals aber natürlich einige Argumente für sich. Man darf nicht vergessen, dass in der Zeit Xaver Naidoo und die Söhne Mannheims in Deutschland, das war das Ding in der Zeit, 98, 99, 2000, also bis 2003 und dann auch danach, und eben auch musikalisch total interessant und spannend, und Xaver und Michael Herberger damals waren ganz engagierte Unterstützer der Popakademie.
Michael Herberger war Teil der Band von Xaver Naidoo, aber die beiden waren insgesamt zu der Zeit, glaube ich, ein sehr enges Duo, was Songwriting, was Organisation, ja, ja, auch Formatentwicklung betroffen, ja, ja, und so weiter.
Auf allen Ebenen und sehr, sehr erfolgreich mit allen Dingen, die sie damals gemacht haben, und auch mit großem Verdienst auch für die deutsche Popgeschichte, nämlich genau diese deutschsprachige, soul-lastige Musik in den Mittelpunkt zu stellen, die ja aus dieser Ecke kam. Denken wir an Edo Zanke zum Beispiel oder Joy Flaming. Das sind ja Beispiele dafür, wie sich eine ganz eigene Tradition hat entwickeln können vor dem Hintergrund der US Forces in dieser Region. Und darüber hinaus vor dem Hintergrund dessen, dass sich hier wahnsinnig viele Jazz- und Popmusiker befunden haben, die einfach hier dann sich sehr, sehr gut entwickeln konnten.
Ihr habt es dann erstens geschafft, diese Popakademie zu gründen. Zweitens, es ist dann eine Standortentscheidung tatsächlich für Mannheim gefallen. Das war, glaube ich, das Bestätigen im Nachgang alle. Es war eben genau diese Mischung aus extrem engagierter Kulturbürgermeister, wirklich berühmte und erfolgreiche Musikerinnen und Musiker, die da mitlobbyiert haben, und ein Nahverhältnis einer der maßgeblichen Konzeptionisten, nämlich du, hast einen starken Bezug zur Stadt gehabt und schon voraufgebaut gehabt. Und dann hat man gesagt, okay, der Standort wird hierher kommen. Von dieser Entscheidung zu einem Vollbetrieb ist es aber dann doch noch ein ordentliches Stück. Akkreditierungen, Räume, Curricula, Zulassung von Curricula, werben um Studierende, die dann herkommen. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? War das ein Hurricane, oder?
24/7. Also das war ja nicht nur all das, was du gesagt hast, sondern darüber hinaus, am Anfang hatten wir eine extrem hohe Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, die bei uns war. Also ich erinnere mich an die erste Aufnahmeprüfung. Da war eigentlich die ganze Zeit und immer mindestens eins, manchmal zwei oder drei Drehteams dabei. Wir haben das dann auch zugelassen, um einfach auch die Dinge zu befördern in der Öffentlichkeit. Natürlich immer in Absprache mit denen, die da geprüft werden, wenn es um die Person ging, das ist ja klar. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass formale Dinge geklärt werden müssen vom ersten Tage an. Und neben den formalen Dingen eben dann auch alles, was Gebäude anbetrifft. Es gab ja kein Gebäude am Anfang. Das Gebäude wurde geplant und mit unserem Rat gebaut, dann im Jungbusch in Mannheim, also einem ehemaligen Red Light District, hafennah, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe ganz viele Vorteile gesehen und eigentlich keine Nachteile, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass Popmusik genau in solche Zusammenhänge auch gehört oder alles, was neu ist und was sich künstlerisch entwickeln soll, eigentlich die frische Luft genau solcher Zusammenhänge atmen muss. Das ist das eine. Und die andere Seite natürlich die, dass wir im ersten Jahr dankenswerterweise in der Musikhochschule für die künstlerischen, musikalischen Räume Unterschlupf gefunden haben und gleichzeitig zwei Etagen in der Innenstadt ein ehemaliges Bankgebäude gemietet haben, in der wir erstmal Unterschlupf gefunden haben, wo alle Musikbusiness und theoretischen Vorlesungen und Übungen stattgefunden haben. Also da vieles zu klären, ganz zu Anfang. Und natürlich, wir hatten so gut wie keine Zeit, das alles aufzubauen. Der Zuschlag kam im Dezember und im Februar waren die Aufnahmeprüfungen.
Also wir reden hier von in Wahrheit zwei Monaten zwischen der Entscheidung und den ersten Schritten ins operative Geschäft. Ja,
das heißt aber, vielleicht um das abzukürzen, man muss Dinge bereits vorgedacht haben und das Papier in der Schublade haben. Man kann nicht dann drei Monate vorher anfangen, darüber nachzudenken, wie es geht. Es bleiben trotzdem genügend Dinge übrig, die organisatorisch in der Umsetzung zu klären sind. Aber es musste, und das war ja klar, vorher geklärt sein, wie machen wir das? Und in dem Papier, von dem ich vorher sprach, zur Förderung der populären Kultur in Baden-Württemberg, so heißt dieses Papier, hatten wir ganz viele Dinge bereits festgeschrieben, bis in die Details, inklusive Stundenplan, Curriculumsmodell und so weiter für das, was bis dahin anstand.
Ich kau das mit dir deshalb so genau durch, weil tatsächlich dieser Prozess klar macht, wieso es funktioniert und das Thema einer Pop-Ausbildung ja in ganz vielen Städten immer wieder aufploppt und immer wieder furios scheitert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass man in der Theorie behauptet oder auch behaupten kann, dass das was mit Popkultur zu tun hat, aber am Ende ja was rauskommen muss, was dann auch den popkulturellen Wahrheitsbeweis antritt. Jetzt möchte ich mit dir über ein gewisses Spannungsfeld sprechen, das zu diesem ganzen Konzept dazu passt, sowohl zur Popakademie als auch zum Umfeld, das du beschrieben hast, dort im Jungbusch. Pop ist ja auch etwas Unberechenbares, manchmal auch etwas Dreckiges, etwas Exzentrisches, etwas durch und durch Unberechenbares. Und das war natürlich, glaube ich, ein Vorwurf, der euch schon immer begleitet hat, dass so eine Gründung auch eine gewisse Sterilität ausstrahlt. Und im Übrigen hat diesen Vorwurf nicht nur euch betroffen, sondern das ganze Quartier, denn um euch herum ist ja dann im Laufe der Jahre entstanden, der sogenannte Musikpark, also ein Art Kreativwirtschaftszentrum für Musikstartups, dann ein allgemeines Kreativwirtschaftszentrum. Also sehr viele Dinge sehr schön geplant, wo man aber immer gesagt hat, ja, aber es ist nicht dreckig genug, es ist zu reißbrettartig. Wie bist du mit diesem Spannungsfeld umgegangen, auch mit diesen Kritikpunkten?
Ich habe die Kritikpunkte gehört. Ich muss dazu sagen, solche Fragen wurden mir auch gestellt von Journalisten in einer gewissen Phase. Und ich musste leider immer darauf verweisen, dass die ersten Fragen in die Richtung habe ich 1983 bekommen, als wir den Popkurs gegründet haben, 82, 83, immer wieder die gleichen Fragen. Und dann kann ich nur antworten, bei einer Kunstakademie würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu fragen, ob die Künstler, die in der freien Klasse sind, ihre Kunst machen können oder nicht, weil das ist so klar, dass es so ist. Das ist das Modell, das man sich im Grunde vorstellen muss bei einer Popakademie, nämlich die Arbeit am eigenen Werk, die Arbeit am eigenen künstlerischen Prozess, und vor allen Dingen dann auch die Arbeit mit anderen am eigenen künstlerischen Prozess, was ja in der Popmusik ein wesentliches Thema ist, sowohl in Bands als auch in Studioteams, als auch darüber hinaus in dem, was man so Package nennt, nämlich die Musikerinnen und Musiker, Komponistinnen, Komponisten, Producer und die Leute, die zukünftig dann den wirtschaftlichen Teil behandeln. Heute brauche ich immer einen Videografen, ich brauche immer einen Social Media Mensch, ich brauche immer jemand, der bookt und so weiter. Und diese Umfelder zu ermöglichen. Die Pop Akademie war grundsätzlich für mich immer vor allen Dingen ein Ermöglicher von solchen Prozessen und in der Verlängerung ein Beschleuniger von Prozessen. Natürlich kann man das alles in der freien Wildbahn auch machen. Nur ungefähr 95% bleiben dabei auf der Strecke, weil nur ganz wenige werden es schaffen, weil sie bestimmte Informationen nicht kriegen, bestimmte Netzwerke nicht zur Verfügung stehen, und weil sie nicht aus der eigenen Szenerie so stark angeregt werden durch Dinge, die möglicherweise nicht so nah an ihnen dran sind. Das Interessante ist ja, dass die meisten Popmusiker, ohne dass ich jetzt eine Untersuchung kenne, wahrscheinlich aus der Provinz kommen und dann in die Großstadt kommen, um da sich zu verbinden. Oder nach Mannheim. Und in der eigenen Umgebung, in der ich groß werde, bin ich möglicherweise dann als Hip-Hopper oder als Rapper, als Gitarrist, als Producer einer, der in dieser Community da ist. Oder vielleicht gibt's noch einen zweiten. Und der andere, den mag ich aber nicht, weil er komisch aussieht oder weil er irgendwas an sich hat, was mir nicht gefällt. Dann aber zum Beispiel in der Pop-Akademie, so wie auch in einer großen Stadt, Leute zu treffen, die aus ganz unterschiedlichen musikalischen Zusammenhängen kommen, aber das wirklich spannend machen und auch gute Typen sind, einfach Frauen wie Männer, die einfach ein eigenes Profil haben und die das schon mitbringen. Das ist doch ein wahnsinniger Gewinn, den ich möglicherweise, auch wenn ich in die größere Stadt komme, nicht so schnell machen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Zusammenhang.
Damit die Leute auch genau verstehen, über welches Umfeld wir da sprechen. Die Popakademie war von Anfang an eine Konstruktion, wo sowohl der künstlerische Ausdruck gelehrt wurde, als auch das Thema Musikbusiness. Später kam dann noch eine zweite Pionierrolle oder eigentlich eine dritte Pionierrolle dazu. Es gab nämlich, glaube ich, einen der ersten Weltmusik-Studiengänge, wo wirklich strukturiert das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse erforscht und durchgeführt wurde. Kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr damals das Verhältnis Theorie und Praxis gewichtet habt? Ja? Also es gibt, zum einen kann man natürlich, um akademisch abschließen zu können, muss man theoretisch Dinge erfassen und auch analysieren können. Zum anderen macht es ja wohl keinen Sinn, sich mit Popkultur oder zum Beispiel mit einem Musikstudium zu befassen, ohne ein Instrument richtig gut zu spielen. Wie habt ihr das eingefangen, dass diese Gewichtung gut ist?
Ja, bevor ich das beantworte, wir haben in einem zweiten Schritt damals die Masterstudiengänge eingeführt, 2011, also Master sowohl fürs Business als auch für Popmusikdesign, und 2014, 2015 dann den Weltmusikstudiengang, der heute Global Music heißt. Das für uns Wesentliche war, dass es einen großen Freiraum gibt, in der die Musik entsteht, die die jeweiligen Studierenden mitbringen. Und das eben auch so entsteht, dass sie sich mit den Musikbusiness-Studierenden vernetzen. Von Anfang an im Sinne von Management und so weiter. Ich kann dafür mehrere Beispiele geben auch. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir darüber hinaus möglichst viel Input, aber in sehr komprimierter Form an die Leute weitergeben. Und dazu gehört Popmusikgeschichte natürlich als ein wichtiges Fach, einfach zu wissen, wo kommt das her, was ich mache und wo geht's möglicherweise hin. Darüber hinaus natürlich Musiktheorie auf unterschiedliche Weise. Darüber hinaus natürlich Produzieren, heutzutage ein ganz wesentlicher Bestandteil eigentlich für alle. Und dann auch in der Diversifizierung verschiedener Studienbereiche, weil wir auf der einen Seite die Instrumentalisten im weitesten Sinne haben, die Songwriterinnen, Songwriter, Komponisten und die Producer im künstlerischen Zusammenhang, die aber auch alle miteinander zusammenwirken. Und das heißt, es gibt natürlich ein Hauptfach, in dem eben dann Bass, Gitarre, Schlagzeug, Keyboards gelehrt wird, Songwriting, was in der Regel Sängerinnen und Sänger sind, aber immer unter dem Aspekt Songwriting. Wir nehmen zum Beispiel keine Sängerinnen und Sänger auf, die nicht selbst komponieren, weil die Pop Academy da auch besonders ist, weil das ist ein ganz zentraler Punkt, dass alle, die dort sind, auch die Instrumentalistinnen eine Grundlage auch im eigenen Komponieren und Produzieren haben. Und zum Dritten die Producer, im Wesentlichen Leute sowohl aus der elektronischen Musik, seit 2014 gibt es einen elektronischen Bereich innerhalb des Producing, in dem eben ausschließlich die sind, die als die DJs mit einem DJ-Hintergrund kommen oder eben von vornherein als elektronische Producer gearbeitet haben. Und natürlich die mit Bands arbeiten, die im klassischen Sinne mit Songwritern arbeiten als Producer. Und ich könnte jetzt ganz viele Dinge erzählen, die alle sehr, sehr diversifiziert sind, weil dann eben für die einzelnen Bereiche auch nochmal Dinge stattfinden, wie das zum Beispiel die International Songwriting Week für die Producer gemeinsam mit den Songwriterinnen und Songwriter, wo die, in dem Falle die Instrumentalisten und Bands als Dienstleister zuliefern und innerhalb von einer Woche entstehen ungefähr 30 Songs.
Also ja, das war ja, ich als zugereister Wiener, der nach Mannheim gekommen bin, rund um das Jahreswechsel 2012-13, für mich war das eine faszinierende Welt. Es ist ja oft so, dass die Zugereisten mit einer ganz anderen Unbelecktheit und Faszination sich Dinge anschauen. Und wenn man über die Pop-Akademie gesprochen hat, gab es einen Kritikpunkt, das war der, dass es am Anfang geheißen hätte, es gibt die Hypothese, dass sich die gesamte Musikindustrie von Berlin absiedeln würde und nach Mannheim käme und dann wäre das die neue große Musikmetropole. Ich habe immer dagegen gehalten und das ist etwas, was ich bis heute fünfmal unterstreichen muss. Egal, ob das einmal die Arbeitshypothese war, es ist absolut faszinierend, mit welcher Konsequenz, wenn man sich mit Popmusik befasst im deutschsprachigen Raum, man über die unterschiedlichsten Quellen immer wieder zur Popakademie kommt. Also, ich sage ein Beispiel, ich schaue mir eine Netflix-Serie an, How to Sell Drugs Online Fast, und ich sehe im Abspann, die Musik haben gemacht der Sigi Hasardeur und der Konstantin Gropper, Get Well Soon. Ich höre Ö3, Hit Radio Ö3, ich höre Joris und Glock Glock haben beide absolviert bei euch. Ich, was kann ich noch für ein Beispiel nennen? Mir erzählt mein Sohn, ich gehe jetzt demnächst zu Crow in die Wiener Stadthalle und ich kann ihm sagen, das gesamte Management von System von Crow ist aus Mannheim gekommen. Das heißt, tatsächlich die Businessbezüge im gesamten deutschsprachigen Raum gehen an ganz vielen Stellen in Mannheim zusammen. Ist es das, was du da beschreibst, also dass man so einen Melting Pot kreiert und der Melting Pot muss gar nicht vor Ort wirken. Es geht nicht nur darum, ob die jetzt in Mannheim was reißen, sondern es geht darum, dass die von dort sich verzweigen in alle Ecken der Republik, ne?
In der Tat ist es ja so. Also die Erfinder, also das Land Baden-Württemberg, die Stadt Mannheim würden natürlich sich wünschen, dass viel mehr Leute im Lande und in der Stadt bleiben oder wieder zurückkommen. Das Zurückkommen erscheint mir der entscheidende Punkt an der Stelle, weil natürlich jeder möchte sich erproben und geht erstmal nach Berlin, möglicherweise auch nach Wien oder nach London und wohin auch immer. Das Zurückkommen könnte etwas sein. Im Fall von Konstantin Gropper war es ja so, der eine Zeit lang in Berlin gewohnt hat, aber dann gemerkt hat, dass ihm das Umfeld in Mannheim besser liegt und dass er damit ganz offensichtlich besser klarkommt. Aber das kann er wahrscheinlich besser erzählen. In der Tat gibt es viele Beispiele für solche Kollaborationen. Also bei Konstantin zum Beispiel ist es ja auch Charaktermanagement. Also das gilt für Mine ja auch.
Mine, genau, ja.
Zum Beispiel, die auch bei uns studiert hat und viele, viele andere. Oder nennen wir Alice Merton seinerzeit mit einer Airplane Nummer 1 in USA. Das ist nur schon ein paar Jahre her.
No Roots, ne?
No Roots 2017 ist mittlerweile, das ist so ein Evergreen, an dem man nicht vorbeikommt. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass sie die Band und ihr Manager Paul Grauwinkel alle aus einem Semester stammen im Wesentlichen. Vielleicht eine oder zwei Ausnahmen. Ihr Gitarrist kommt zum Beispiel aus Chicago vom Columbia College, wo sie ein Austauschsemester, der Schlagzeuger ein Austauschsemester gemacht hat oder sogar zwei und daher die Musiker kannte. Und bei Alice war es halt so, dass sie sich entschlossen haben, eine eigene Plattenfirma zu gründen, Paul und sie, weil sie das Gefühl hatten, dass so wie das Projekt ist, das in Deutschland keine Chance bekommt, dann haben sie es halt selbst gemacht und haben einen Welthit gelandet, was natürlich das bestätigt, also dass Menschen sich treffen müssen an irgendeinem Punkt. Ohne das wäre das ja gar nicht so geworden.
Ja, das ist ja eine lustige Anekdote in unserer gemeinsamen Geschichte. Ja. Ich war ja hier für ein großes Festival zuständig und unter anderem mit deiner Hilfe haben wir ja eigentlich fast alle gekriegt aus dem Pop-Akademie-Kosmos.
Ja.
Nur Alice Merton hat uns einen Korb gegeben, da sind wir nicht zusammengekommen.
Schade.
Schade, ne? No Roots wäre auch noch.
Ja. Auf alle Fälle. Also das Schöne da ist, aber auch bis zum heutigen Tage ist die Konstruktion, die sie sich selber gegeben haben, erhalten. Die Band, Paul Grauwinkel als Manager und sie. Und ich darf dich beruhigen, an mancher Stelle, ich habe auch immer wieder Anfragen, das passt dann manchmal gerade nicht bei ihr.
Alter. Da bin ich erleichtert, dass sogar du als Pop-Akademie-Mentor.
Ja, es ist ja auch manchmal so, wie dann eben so Schedules
natürlich
laufen oder nicht. Und das ist ja auch in Ordnung.
Absolut. Du warst dann tatsächlich, und auch das ist ja bemerkenswert, über zwei Jahrzehnte Kopf dieser Institution. Du hast die für 20 Jahre lang dann sehr intensiv geleitet. Eine solche Konstanz ist auch wirklich, findet man eigentlich kaum im Hochschulkontext. Es ist auch eine große Chance, so eine Rolle auch ein bisschen historisch zu betrachten, also durch die verschiedenen Gezeiten des Musikbusiness. Wie hat sich diese Leitung der Pop-Akademie, diese Führungsposition, wie hat sich die über die Jahre entwickelt? Was waren da die größten Herausforderungen, Disruptionen, die du irgendwie managen und vermitteln musstest?
Ja, in der Tat ist es ja so, dass das, was eigentlich normal ist, auch Politik in dem Zusammenhang, dass wir ja mehrere Regierungen erlebt haben, Landesregierungen in dem Zusammenhang und damit eben auch die Aufsichtsratsposition innerhalb der Pop Academy, die in den ersten Jahren vom jeweiligen Minister wahrgenommen wurden, dann von Staatssekretären auch wahrgenommen wurden. Also es waren immer unterschiedliche Personen. Und jedes Mal wir auch wieder durchaus deutlich machen wollten, wo wir stehen, wer wir sind und warum wir das machen, was wir machen auf diese Weise. Das ist gelungen, darf man sagen. Aber das ist kein Automatismus. Nicht, dass irgendjemand uns nicht supportet hätte. Aber dazu muss ja auch immer wieder Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass innerhalb der 20 Jahre das Business sich grundlegend verändert hat. Und damit eben auch die Art und Weise, wie wir bestimmte Inhalte vermitteln. Ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, klar, dass Kreativität und Authentizität und alles, was damit zusammenhängt, möglicherweise nicht so einem starken Wandel unterliegt, jedenfalls nicht in der Meta-Sichtweise darauf. Aber in der praktischen Umsetzung hat sich wahnsinnig viel verändert. Wenn man mal ganz konkret bei der Musik anfängt, Musikproduktionszusammenhänge sind heute ausschließlich computergeneriert. Punkt. Das war vor 20 Jahren noch anders. Bis heute ist es so, dass die analoge Technik eher so ein nostalgischer Zusammenhang darstellt, den sich nur noch Leute leisten, also analoges Studio zum Beispiel, die eben da auch einen gewissen Liebhaberzusammenhang sehen und die eben für Hi-Fi, High-End-Zusammenhänge produzieren.
Ist eine Nische wie ein Super-8-Film, oder?
Ist aber eine ähnliche Nische wie ein Vinyl. Ja. Interessanterweise hat ja Vinyl aber wahnsinnig zugelegt in den letzten Jahren wieder und ist, glaube ich, so bei 8% oder 10% sogar im gesamten Tonträgermarkt. Und das ist schon bemerkenswert. Die Pop Academy hat ein solches analoges Studio. Aber gleichzeitig hat sich in den vielen Jahren die digitale Technik so entwickelt im produzierenden Zusammenhang, dass sie eigentlich das ausschließliche Medium ist heutzutage. Auch mit neuen Softwares, Ableton, vor 20 Jahren gab es das noch gar nicht. Und im Wesentlichen entstanden vor dem Hintergrund der elektronischen Musik und auch erstmal für die elektronische Musik. Und beinhaltet aber ganz viele Möglichkeiten, live damit umzugehen. Heutzutage gibt es kaum noch eine Liveband, die nicht auf Play-Alongs, die gleichzeitig abgefahren werden, zurückgreift, weil einfach das der Sound ist, der auch erwartet wird. Also da läuft immer irgendwas mit.
Als Stabilisation, kann man das so?
Das kann so sein, aber im Wesentlichen ist es eigentlich das Additiv, die Produktion perfekter klingen zu lassen und eben auch Mehrstimmigkeiten dadurch herzustellen und so weiter und so fort. Da haben sich auch Dinge verändert und zwar sehr stark, auch in der Funktionalität der einzelnen Musiker auf der Bühne, Musikerinnen und Musiker, welche Rolle sie übernehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es auch nach wie vor Punkbands, die das ganz bewusst nicht machen, sondern ausschließlich auf den analogen Zusammenhang setzen. Aber das ist eine Entscheidung, die ich heute fällen muss und die dann auch dazu führt, dass meine Performance, die ich auf einer Bühne mache, anders ist. Also da sind ganz viele Dinge, die da dran hängen. Und das sind natürlich Dinge, über die sich die Pop Academy, die einzelnen Dozierenden sehr wohl Gedanken machen müssen, um möglicherweise frühzeitig sogar Trends mitzusetzen an der Stelle oder eben aber auf Höhe der Zeit auch anbieten zu können in bestimmten Bereichen, weil es ja sehr stark auch in die Kreativprozesse eingreift im Detail. Ich habe es eben erzählt, elektronische Musik ist seit 2014 Bestandteil des Producing als feste Größe und eben dort auch mit entsprechenden Inhalten gefüllt, die genau diese Dinge beinhalten. Das ist aber nur eins. Es gibt ja viele, viele andere Dinge, die aber auch sehr individuell zu betrachten sind. Für den einen oder die eine Performerin ist Performance als wesentlicher Bestandteil ihrer musikalischen Darstellung auf der Bühne entscheidend. Für eine andere ist es ein eher zu vernachlässigende Größe oder wenn man an die sogenannten Schulook-Bands denkt, wo es eigentlich dazu darum geht, ganz klar zu machen, wir sind da nicht ein Teil davon. Wir gucken auf unsere Schuhe und auf sonst nichts und wir reden auch nicht mit euch. Also im Extrem. Und alle diese Entwicklungen haben wir ja erlebt in den 20 Jahren, weil viele der Post-Punk-Bands waren ja 2003 bis 2010 genauso solche Schulook-Bands, also im Gefolge von Oasis, von Blur, von Verve und wie sie alle, also bei den englischen Bands.
Alle meine Lieblingsbands, genau.
So, und die waren ja eher, was solche Dinge anbetrifft, anti. Aber in ihrer Musik natürlich überhaupt nicht. Und das ist eine bestimmte Art zu denken und auch eine bestimmte Art Lebensgefühl zu verbreiten. Und das muss gehört sein. Also als etwas älterer Musiker musst du dir da eine ganz große Offenheit erhalten. Und das gilt ja für die Producer ganz besonders, auch im freien Markt. Producer sind möglicherweise 3, 4, 5 Jahre älter, manchmal auch 10 Jahre älter oder noch älter als die, die es machen. Denken wir an den Klassiker George Martin und die Beatles. Aber du kannst nicht gegen die Band arbeiten. Du musst mit den Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und für sie eine Plattform schaffen, in der sie ihre eigene Musik lernen umzusetzen. Das gilt für die Pop-Akademie ganz genauso.
Man hört da etwas raus, das, glaube ich, sehr typisch ist für dich. Und darauf möchte ich auch kurz eingehen. Das ist auch einer der Mitgründe, warum ich dich unbedingt hierher einladen wollte. Wir haben es gerade in Ausbildungseinrichtungen von Kunst und Kultur sehr häufig mit ein bisschen problematischen Führungsstrukturen zu tun. Mit Geniekult, mit Maestros, die sagen, wo es lang geht und sagen, der erste Schritt ist es, diese Menschen zu brechen, um sie dann quasi neu künstlerisch zusammenzusetzen. Dich hat immer, das kann ich wirklich kategorisch sagen, das Image begleitet, dass du ein sehr zugewandter, sehr respektvoller, auch ein sehr milder, man hat es gerade gehört, wie du mit den Entwicklungen, wie du auf diese Entwicklungen blickst, ja, dass du wirklich eine Mentorenrolle an dieser Schule eingenommen hast, die auch mit von großer Wertschätzung begleitet war. Hat sich ja auch dahingehend niedergeschlagen, dass man dich ja mehrfach verlängert hat, erstens, und zweitens bei deiner Nachfolgesuche sich tatsächlich schwer getan hat und dich dann noch einmal immer wieder interimistisch verlängert hat, also dich nicht loswerden wollte, sondern im Gegenteil gesagt hat, das kann er schon noch gut. Es ist zwar irgendwann mal notwendig, dass sich da was ändert, aber auf das eine oder andere Jahr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wie hast du dir das behalten, beziehungsweise wie blickst du auf diese Fälle in anderen Hochschulen, wo ja schon ein bisschen die Atmosphäre von Mord und Totschlag herrscht?
Ja, das habe ich immer sehr problematisch gesehen. Ich habe es ja nur auch selber erlebt in 20 Jahren Hochschule in Hamburg und habe auch diese für sich einnehmende Haltung, dass ich weiß, wie es geht, und alle anderen dem folgen, habe ich auch immer für sehr problematisch gehalten, sowohl inhaltlich als auch menschlich. Also menschlich vor allen Dingen. Wir wissen alle, dass zum Beispiel die klassische Musik sehr viel klarer programmatische Forderungen an das Performative hat, also wie es klingen muss letztendlich, und natürlich auch eine sehr, sehr starke Tradition über 300, 400 Jahre hat in den jeweiligen Musiken, wie das aufzuführen ist. Das haben wir in der Popmusik nicht, sondern da haben wir, sprechen wir mal über 70 Jahre ungefähr. Aber auch da haben sich Dinge herausgebildet, die in bestimmten Traditionen so oder so zu machen sind. Glücklicherweise leben wir aber für die populäre Musik immer wieder in einem neu sich erfindenden und entwickelnden Zusammenhang, der sich vor allen Dingen, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich, daran festmacht, was jeweils Jugendkultur ist. Popmusik hat sich immer daran entwickelt, und da bin ich mir mit der Birmingham School sehr einig, dass die Grundlage immer die jeweiligen Jugendkulturen waren. Natürlich sind die Rolling Stones heute nicht mehr Jugendkultur, aber
kann man nicht so sagen, ja.
Aber sie waren das zu ihrer Zeit, Und daher sind sie einer, nicht nur die Rolling Stones, sondern die gesamte Phase, einer der Treiber der Entwicklung von Pop-Historie. Das Gleiche gilt genauso für The Message, für Tupac und über wen wir reden, auch immer in der Hip-Hop-Zeit oder im Punk natürlich über The Damned und The Clash und so weiter. Und in all diesen Phasen gibt es Dinge, die haben sich dann auch standardisiert und die sind natürlich Bestandteil all dessen, was wir jetzt erleben. Und für mich ganz klarer Bestandteil auch dessen, wie ich auf die jeweils neuesten Musiken auch blicke. Und das, was so als Modewort Disruption für bestimmte Bereiche sich erst in den letzten 20 Jahren so stark entwickelt hat, also im Business zum Beispiel und so weiter, das war in der Popmusik eigentlich immer Bestandteil. Das, was man so als revolutionär bezeichnet oder das auch, was Kritiker an der Pop Academy bemängelt haben, was aber in der Pop Academy stattfindet und stattgefunden hat, auch immer als Bestandteil dessen, was geschehen muss und auch geschehen darf in so einer Einrichtung. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Zusammenhang. Und der hat natürlich mit Zugewandtheit zu tun und der hat auch damit zu tun, dass wir alle wissen, dass Menschen in bestimmten Lebensaltern sich die Frechheiten auch herausnehmen müssen und herausnehmen dürfen, um sich zu entwickeln und auch ihr Programm zu entwickeln. Und dafür muss Platz geben.
Ich möchte zum Abschluss noch auf eine sehr persönliche Frage eingehen. Wir sind uns jetzt gerade auf der Straße nach längerer Zeit wieder begegnet. Und ich habe dich gefragt, wie man das macht, wie geht's dir? Und du hast gesagt, sehr gut, ich stehe auf und habe nicht so viele Termine. Du bist 2023 dann finally in den Ruhestand getreten, in den Ruhestand jetzt als Leiter der Popakademie, als künstlerischer Geschäftsführer. Ist dir das schwer gefallen, Hand aufs Herz?
Nee. Ganz ehrlich, also ich habe ja einen buddhistischen Hintergrund und ich weiß, dass Loslassen ein ganz wesentlicher Teil ist. Und ich hatte natürlich auch durch meine Wiederverlängerung genügend Zeit, immer wieder zu denken, oh, jetzt ist ja jetzt bald Schluss und dann war doch noch nicht Schluss. Also hatte ich ein paar Trainingsmomente, gerade was das anbetrifft. Das ist so die eine Seite. Und ich habe mich dann auch gefreut, als mit Derek van Krook dann eine Nachfolge gefunden wurde, ihn zu begleiten, im Wesentlichen in der Übergabe und dann auch weiter zu begleiten, so im vor allen Dingen im ersten Jahr bei vielen Dingen, weil der Laden dann doch relativ komplex ist in vielen, vielen Details. Und habe gesehen, dass sich das gut entwickelt und dass es sich anders entwickelt, das ist auch gut. Und von daher bin ich damit gut und habe aber darüber hinaus ja viele andere Dinge, die ich noch tue. Ich bin bis zum heutigen Tage noch Vizepräsident des Deutschen Musikrates, wo ich die Fahne der Popmusik hochhalte. Bin das auch schon seit 22 Jahren und mache beim SWR mein Erklär mir Pop nach wie vor.
Auch ein sehr erfolgreicher Podcast, ne?
Zum Beispiel, ja. Sehr erfolgreich, ja. Und bin darüber hinaus natürlich als Berater für das Land, was Popland anbetrifft, tätig gewesen, wo wir es geschafft haben, außerhalb der Pop Academy für die Popförderung im Lande nochmal 1 Million pro Jahr zu bekommen und da damit eben auch künstlerische Dinge in Gange zu bringen für die Zukunft, aber auch eben strukturelle Dinge in Gange zu bringen in Form der Popbüros Baden-Württemberg und About Pop, also das Showcase-Festival und die Konferenz, die einmal jährlich in Stuttgart stattfindet und so weiter und so weiter. Also ich bin an vielen Dingen nach wie vor tätig und habe auch nicht vor, das aufzugeben.
Lieber Udo, vielen Dank für einen Ritt durch 5 Jahrzehnte, so viele sind's, und für diesen Einblick in den Werkzeugkasten der Hochschulgründung. Es war wirklich eine hochspannende Folge mit dir. Danke.
Ich danke dir, Fabian.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.